Und man hörte im dritten Jahr des Wüstenkrieges, dass Paul Moadib allein unter den Kiswa-Schleiern in der Höhle der Vögel lag. Er lag da wie tot, im Banne der Flüssigkeit, die wir das Wasser des Lebens nennen, während sein Geist die Grenzen sprengte, die das Universum uns auferlegt. Und also erfüllte sich die Prophezeiung, dass der Lisan al-Ghaib fähig ist, gleichzeitig lebend und tot zu sein. Aus Gesammelte Arrakis-Legenden von Prinzessin Irolan.
Chani ging im Morgengrauen aus der Habanya-Senke auf die Höhle der Vögel zu und vernahm das sich entfernende Rotorengesumme des Topters, der sie hergebracht hatte und nun einem sicheren Versteck zustrebte, nur noch aus weiter Ferne. Die Männer der sie begleitenden Garde hielten einen gewissen Abstand zu ihr und beobachteten die Umgebung mit wachen Blicken. Damit erfüllten sie der Gefährtin Muad'Dibs, der Mutter seines erstgeborenen Sohnes, eine Bitte. Sie wollte einen Moment mit ihren Gedanken allein sein. »Warum hat er mich zu sich rufen lassen?«, fragte sie sich. »Zuvor hieß es doch, ich solle mit Leto und Aliyah im Süden bleiben.« Sie zog die Robe enger um die Schultern und setzte ihren Fuß auf die ersten Ausläufer eines Pfades, den nur ein ausgebildeter Wüstenbewohner als solchen zu erkennen vermochte. Kleinere Steine knirschten unter ihren Füßen, doch Chani überschritt sie, ohne dadurch beim Gehen behindert zu werden. Irgendwie fühlte sie sich plötzlich erheitert, angesichts der Tatsache, dass sie nun hier zwischen den Felsen herumkletterte, während zu allem entschlossene Männer sie umgaben und man sogar einen Topter eingesetzt hatte, um sie aus dem Süden herbeizuholen. Es war eine nicht wiederzugebende Freude in ihr, wenn sie daran dachte, bald wieder mit Paul Muad'Dib beisammen zu sein, ihrem Usul. Auch wenn sein Name inzwischen zu einem Kampfruf der Fremen geworden war, blieb er für sie doch ihr Gefährte, der Vater ihres Kindes, ihr zärtlicher Liebhaber. Aus den Felsen über ihr erschien eine Gestalt und gab mit einem Handzeichen zu verstehen, dass sie sich beeilen sollte. Chani beschleunigte den Rhythmus ihrer Schritte. Die ersten Vögel waren bereits erwacht und erhoben sich singend in den Morgenhimmel. Am östlichen Horizont zeigte sich ein schmaler Lichtstreifen. Die Gestalt vor ihr gehörte nicht der Eskorte an. »Ist es Utaim?«, fragte sie sich anhand einiger Bewegungen, die für ihn charakteristisch waren. Als sie ihn erreichte, erkannte sie, dass er es wirklich war. Der stämmige Unterführer der Fedaiken trug die Kapuze nach hinten geschlagen. Seine Nasenfilter waren nur nachlässig befestigt, wie er es immer tat, wenn er sich für einen kurzen Moment in der Wüste aufhielt. »Beeil dich!«, zischte er und führte sie durch einen versteckten Spalt in die Höhle. »Es wird bald hell sein«, fügte er hinzu, während er das Türsiegel offen hielt. »Die Harkonnen unternehmen jetzt regelmäßig Erkundungsvorstöße in dieses Gebiet, und wir können es uns nicht leisten, entdeckt zu werden.« Sie gelangten in die Vorhöhle. Utaim drückte sich an ihr vorbei und sagte, »Folge mir und beeil dich.« Schließlich betraten sie einen Raum, der zu jener Zeit, als man die Höhle der Vögel noch für eine Zwischenstation gehalten hatte, den Zwecken einer Sayadina gedient hatte. Jetzt bedeckten Teppiche und Sitzkissen den Boden. Die Wände waren mit Behängen bedeckt, die einen Falken zeigten. Ein niedriger Tisch, auf dem mehrere Papiere ausgebreitet lagen, deutete darauf hin, dass man hier vor kurzem offenbar eine Besprechung abgehalten hatte. Die ehrwürdige Mutter saß dem Eingang genau gegenüber. Als Chani eintrat, maß sie sie mit einem Blick, der so stark nach innen gerichtet war, dass er das Mädchen zum Zittern brachte. Utaim legte die Handflächen gegeneinander und sagte, »Ich habe Chani gebracht.« Dann verbeugte er sich und zog sich zurück. Jessica dachte, »Wie bringe ich es ihr bei?« »Wie geht es meinem Enkel?«, fragte sie. »So erfordert es das Ritual«, dachte Chani. Ihre Ängste kehrten zurück. »Wo ist Muad'Dib? Warum erscheint er nicht persönlich, um mich zu begrüßen?« »Er ist gesund und glücklich, meine Mutter«, erwiderte sie. »Ich habe ihn bei Aliyah und Hara zurückgelassen.« »Meine Mutter«, dachte Jessica. »Ja, sie hat das Recht, mich so zu nennen. Schließlich hat sie mir einen Enkel geschenkt.« »Ich hörte, dass man euch vom Koh-i-Noor-Siege einige Stoffe geschickt hat«, sagte Jessica. Es sind herrliche Stoffe, bestätigte Chani. Hat dir Alia eine Botschaft mitgegeben? Nein, aber es geht jetzt besser im Siege, nachdem die Leute ihren Status akzeptiert haben. Warum redet sie so um den heißen Brei herum? Fragte sich Chani. Wenn sie sogar einen Topter eingesetzt haben, um mich herzubringen, muss etwas Dringendes vorliegen. Aber egal, wenn es nicht anders geht, werde ich die Formalitäten hinzunehmen haben. Aus den Stoffen, die die Leute geschickt haben, könnte man einige Kleider für Leto machen, sagte Jessica. Wie du meinst, meine Mutter, erwiderte Chani. Sie löste ihren Schleier. Gibt es neue Nachrichten vom Schlachtfeld? Sie versuchte möglichst unbeteiligt reinzuschauen, damit Jessica nicht bemerkte, was sie wirklich interessierte. Wie es Paul ging. Neue Siege wurden errungen, erklärte Jessica. Rabban hat sogar schon um einen Waffenstillstand bitten lassen. Man schickte seine Parlamentäre zurück, nachdem man ihnen ihr Wasser genommen hatte. Er bemüht sich jetzt, den Bewohnern der Dörfer das Leben etwas zu erleichtern, aber die Leute wissen genau, dass er das nur tut, weil er Angst vor uns hat. Also geht es genauso, wie Muad'Dib es voraussagte, erwiderte Chani. Sie starrte Jessica an und versuchte weiterhin, ihre Ängste um Paul vor ihr zu verbergen. Ich habe seinen Namen ausgesprochen, dachte sie, aber sie reagiert nicht darauf. Es ist unmöglich, hinter dieser Maske, die sie ihr Gesicht nennt, die kleinste Emotion zu erkennen. Sie ist wie ein Eisblock. Hat das einen Grund? Ist meinem Usul etwas zugestoßen?